Plastic bags seem to be one of the most hated things on the planet.
It's all about plastic in Canberra today.
Waste plastic epidemic that we all see in the world today.
And most of it doesn't actually end up getting recycled. Only about 12% of it does.
But the Arctic is changing faster than anywhere else on Earth. What was once a pristine environment is facing a tide of plastic pollution.
Plastic waste is actually a big problem for Australia.
The global plastic crisis has become, and how coastlines all over the planet are feeling the impact.
When many people hear about ocean plastic, it's usually in the context of the Great Pacific Garbage Patch.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars an der Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager im Historischen Seminar und ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Wir befinden uns in der dritten Staffel mit dem Titel History for Future. Es geht um Klima, Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. In drei Podcasts beschäftigen wir uns mit Makromolekülen, die unser Leben seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend prägen. Plastik, Kunststoffe oder chemisch ausgedrückt langkettige Moleküle oder auch Polymere. Entscheidende Erfindungen gab es schon vor 1900 bzw. auch in der Zwischenkriegszeit in den 1920er und 1930er Jahren. Ihren globalen Siegeszug haben Kunststoffe dann seit den 1950er Jahren angetreten. Kunststoffe sind Fluch und Segen zugleich. Sie sind leicht, haltbar, bunt, günstig. Und zugleich produzieren wir mit ihnen unfassbar viel Müll. Warum ein historischer Podcast? Zum einen hat die historische Forschung die Bedeutung von Kunststoffen bislang ganz weitgehend übersehen oder ignoriert. Und da wollten wir ran. Und zum anderen ist Mainz eines der globalen Zentren der Polymerforschung. Die Themen in den drei Podcasts haben wir in einem Projektseminar im Sommer 2024 zusammen mit dem amerikanischen Umwelthistoriker Mills Kelly aufgearbeitet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Also, mein Name ist Aline Olivier und ich studiere Geschichte schon im fünften Mastersemester und letztes Semester hatte ich ein Seminar zum Thema Geschichte des Plastiks oder beziehungsweise Geschichte der Kunststoffe und ich fand es einfach wahnsinnig interessant und deswegen bin ich jetzt hier bei dem Podcast-Projekt dabei.
Ja, ich bin Marvin Gauch, ich studiere auch Geschichte im vierten Mastersemester und ja, habe dieses Seminar auch gewählt, weil es mich sehr interessiert und besonders dieses Thema, über das wir jetzt unseren Podcast gemacht haben.
Mein Name ist Johannes Lienfein und ich studiere Englisch, Geschichte und Philosophie auf Lehramt. Deswegen interessiert es mich vor allem, wie ich Geschichte den Schülern nahebringen kann. Das funktioniert meistens über einen Lebensweltbezug. Und ich denke vor allem im Moment ist Umweltverschmutzung, die Klimakrise, Plastik, Müll, Plastikinseln ein sehr relevantes Thema für viele Schülerinnen und Schüler. Und ja, das war unter anderem ein Grund, warum ich dieses Thema so besonders interessant fand und in diesem Podcast teilgenommen habe.
Plastik, Plastikflaschen, Plastikmüll, Plastikexport, Plastikentsorgung, Plastikkrise, Plastikinseln. All diese Begriffe fassen das umfassende Problem der Plastikverschmutzung zusammen. Aber was viele nicht wissen: Schon heute gibt es Plastikinseln, die sich durch Strömungen in unseren Weltmeeren gebildet haben. Es sind buchstäblich schwimmende Kontinente aus Müll.
Das klingt erschreckend. Was genau sind denn diese Plastikinseln? Und wie kommt es, dass sie so groß werden konnten?
Diese Inseln entstehen, weil Plastikmüll durch Strömungen zusammengeführt wird. Das bekannteste Beispiel ist der Great Pacific Garbage Patch. Eine gigantische Müllansammlung im Pazifik, die schätzungsweise die Größe von Texas hat. Plastik in unseren Flüssen und Meeren zerfällt nur sehr langsam, wird dann durch Wind und Strömungen transportiert und bildet über Jahre solche Müllansammlungen. Genau das konnte Jean Hill, eine Aktivistin aus Concord, Massachusetts, nicht ignorieren. Sie wollte diese Art von Zukunft mit Plastikbergen und Inseln nicht an die nächste Generation weitergeben.
Jean Hill, also eine Umweltschützerin, wenn ich das richtig verstehe. Aber wer war sie denn genau?
Jean Hill war nicht nur Umweltschützerin, sondern auch eine Kämpferin durch und durch. Schon ihr Leben lang setzte sie sich für ihre Überzeugungen ein, besonders für Gleichberechtigung. Als junge Frau während des Zweiten Weltkriegs kämpfte sie für die faire Bezahlung von Frauen. Eine Forderung, die damals abgelehnt wurde. Trotzdem hielt sie durch und diese kämpferische Haltung prägte sie bis ins hohe Alter. Als Jean 84 Jahre alt war, beschloss sie, ihren Einsatz gegen Plastikmüll aufzunehmen.
Das klingt sehr beeindruckend. Aber was hat sie zu diesem Thema geführt? Schließlich war Plastikmüll ja damals schon ein globales Thema, oder?
Genau. Plastikmüll und seine Folgen sind lange bekannt. Doch die Reduzierung der Produktion ist bis heute ein umstrittenes Thema. Jean sah den Grund klar vor sich. Der Plastikmüll in der Umwelt wächst. Also muss die Plastikproduktion insgesamt gesenkt werden. Ihr war bewusst, dass Plastik an vielen Stellen des Alltags unverzichtbar ist. Dennoch gibt es zahlreiche überflüssige Verwendungen, wie etwa Einwegplastikflaschen. Gerade diese Flaschen machten in den USA einen enormen Anteil an Plastikmüll aus.
Und wie stellte sie sich konkret vor, das Problem anzugehen? Hatte sie eine Strategie?
Absolut. Sie ging in einer klaren Einstellung in die Diskussion. If someone needs to carry water with them, they can use a reusable bottle. Jean glaubte fest daran, dass es Alternativen zur Einwegplastikflasche geben muss. 2010 nutzte sie die Möglichkeit eines Bürgerentscheids in Concord. Ein solcher Bürgerentscheid ist ein starkes demokratisches Instrument und erlaubt es den Bürgerinnen und Bürgern, über Regelungen abzustimmen, die auch tief in die Rechte von Einzelpersonen und Unternehmen eingreifen können.
Das klingt sehr strategisch. Und wie bereitete sie sich auf diese entscheidenden Schritte vor?
Jean wusste, dass sie gründliche Überzeugungsarbeit leisten musste. Als Teenager hatte sie gelernt, dass eine Forderung nur durchzusetzen ist, wenn die Argumente wasserdicht sind. Selbst wenn die Ziele unangenehm oder unpopulär sind. Ihre damalige Forderung nach Gleichbezahlung war abgelehnt worden. Doch jetzt war sie entschlossen, es besser zu machen. Sie bereitete eine leidenschaftliche und detaillierte Rede vor, die sie 2010 beim Townhall-Meeting vorstellte.
Und hat es geklappt? Konnten ihre Argumente die Gemeinde überzeugen?
Leider nicht. Ihr Antrag wurde 2010 abgelehnt. Vor allem wegen der Befürchtung, die Freiheit der Bürger und Unternehmen könnte durch ein Plastikverbot unnötig eingeschränkt werden. Gegner des Verbots argumentierten mit dem Freiheitsgedanken. Sie sagten, die Vereinigten Staaten seien schließlich ein freies Land und Restriktionen seien keine Lösung. Doch für Jean war diese Ablehnung nur ein Ansporn, weiterzumachen.
Also gab sie nicht auf und arbeitete weiter an ihrem Ziel.
Genau. Jean beschloss, an der Unterstützung der Gemeinde zu arbeiten. Sie begann, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in Concord zu stärken und Mitarbeiter zu finden. Nicht nur in der Stadt selbst, sondern in den gesamten USA. 2011 hatten sich Jean und ihre Unterstützer so weit organisiert, dass sie eine überarbeitete, präzisierte Forderung vorbrachten.
Was genau änderte sie an ihrer Forderung?
Jean und ihre Anhänger konzentrierten sich auf das Verbot von Einwegplastik-Wasserflaschen unter einem Liter. Durch diese spezifische Begrenzung hofften sie, die Unterstützung der Bürger zu gewinnen. Die Nutzung von Plastik für lebensnotwendige und unverzichtbare Zwecke wurde bewusst außen vor gelassen. So wollten sie vermeiden, die individuelle Freiheit unnötig einzuschränken und gleichzeitig den Plastikverbrauch effektiv zu reduzieren.
Eine sehr kluge Strategie. Und wie ging es dann weiter?
Die Situation war in diesem Jahr eine andere. Beide Seiten waren nun darauf vorbereitet, eine Kampagne zu führen. Und Jean machte sich an die Mobilisierung der Gemeinde.
I've returned with an article carefully written as a bylaw. I ask for your support once again. 2 years ago, I began this effort because my grandson, Mac, told me about the disastrous environmental effect of empty plastic bottles.
Hi, would you sign my petition?
Oh, I don't agree with that.
Okay, well, thanks anyhow. Okay. Bye.
I thought of a visual of the bottled water industry dressed in red coats shooting bottled water, saying, drink up Concord or else.
Eine ihrer Aufklärungsarbeiten beinhaltete, die Menschen aufzuklären, dass das Leitungswasser, was in Concord fließt, absolut trinkbar ist und durch sämtliche Tests mit den besten Zahlen gekommen ist. Das mag für uns ganz normal erscheinen, aber in den USA ist das tatsächlich ein Thema. Diese Aufklärungsarbeit fand hauptsächlich auf den Straßen statt. Jean klingelte bei den Menschen und besuchte beispielsweise Schulen, um dort die Menschen aufzurütteln.
Das war eine gut strukturierte Initiative. Waren damit endlich alle überzeugt?
Bei weitem nicht. Die Gegner dieser Initiative ergriffen ihrerseits Gegenmaßnahmen, um das Verbot zu verhindern.
There's a woman in town who has, for the past 3 years, she's been trying to ban the sale of bottled water.
Ban the sale of what?
I know, it sounds crazy.
Go find another town in Massachusetts where they're not doing a great job recycling. Mm-hmm. Doesn't that make more sense than removing the single most healthy beverage that's contained in plastic on the market?
These ideas that we can actually have free choice in what we buy and how we shop, they're under attack right now by one bill, one person.
Imagine how our founding fathers would feel now if, after writing the Declaration of Independence, which talks about life, liberty, and the pursuit of happiness, if they heard hundreds of years later, you wouldn't have the freedom to even be able to buy water.
And one of those core freedoms is for Americans to be able to choose what it is they eat, drink, and consume.
Es war aber auch der mehr oder weniger subtile Einfluss der Plastiklobby in Concord zu spüren.
It's a big industry. It's a big industry to try and, you know, it's Davy and Goliath here.
Yeah, well, do you look at the size of their postcards? Right. You know, last year we sent one out, it was this big.
Right.
And their postcard was this big last year. Now it's even bigger and there are three of them.
And so they're coming up with some pretty big graphics and really trying to catch your eye. And that's why I'm trying to catch some eyes, too, to counteract this. But, you know, this is what we're dealing with in Concord now. It's getting hot and heavy this week.
I'm a little alarmed to see all the ads that have come around. Did you see
that? Well, they always do that. It's
the postcards that came to all of us?
Oh, the propaganda.
The industry has been active, yet not visible. My belief is they're using the owner of our local grocery store, and the local grocery store now has a big bottled water vending area, as well as apparently a big poster on why people are supposed to vote against Article 32.
Im Frühjahr 2012 kam es zur Abstimmung. Es war eine angespannte Versammlung und beide Seiten legten nochmals ihre Argumente dar. Es ging wirklich um die letzte Überzeugungsarbeit.
Further, if Article 32 passes, there's a good chance that the town will be sued on constitutional and other grounds by organizations representing bottling interests. In such litigation is likely to be to make the cost of defense so expensive that Concord and other towns would be cowed into submission.
But plastic's not going away, and what we really have to do, I think, is continue to encourage people to recycle and educate more. I mean, basically, Concord is the place where it all started, where freedom is perhaps the most important thing. And I simply hope that those freedoms would be maintained tonight.
As a lifetime Concord resident, my husband and I are both strongly against passing this article. My strong opposition stems from the lack of a true cost-benefit analysis of the proposed restriction. I encourage everyone to oppose this well-intentioned, but largely unwise, ill-conceived, and potentially harmful bylaw. Thank you.
I am against the bottled water ban because it is prohibition. Perhaps you've forgotten the Declaration of Independence. This reminds me of a country where dictators dictate to the masses what they're allowed to buy.
The Declaration of Independence was referenced tonight. Clean air and clean water, those are inalienable rights too. We're in the midst of an environmental crisis right now, and here is a chance to do something about it right here in Concord. Thank you.
We have a chance here in Concord to send a message that if our legislatures cannot get the job done, we can act locally. We can show the way, set the example, shame the legislators, maybe provoke them to act.
These corporations are drilling for water that otherwise would be flowing for free. They're spending a lot of money to tell us how to vote. Let's not do it their way.
We are in the midst of a major global water shortage. The industry is gaining control of water resources at an unprecedented rate. This article is revolutionary, but Concord, we have revolution in our genes.
Und wie fiel das Ergebnis aus?
Nach langen und nervenaufreibenden Minuten wurde die Entscheidung verkündet. Am 26. April 2012 beschloss Concord als erste Stadt in den USA, Einwegplastikflaschen unter einem Liter aus dem Verkehr zu ziehen. Mit ihren 84 Jahren hatte Jean Hill es geschafft, ein Zeichen zu setzen. Und das trotz der Widerstände.
Ein wirklich inspirierendes Beispiel für bürgerliches Engagement. Wurde Concord danach zum Vorbild für andere Städte in den USA?
Ja, Concord wurde tatsächlich zu einem Vorbild für viele. In mindestens 19 weiteren Bundesstaaten wurden nach 2012 ähnliche Gesetze eingeführt. Jenny Gitlitz, Leiterin der Initiative Beyond Plastics, sprach von einem inspirierenden Effekt, der von Concord ausging und ähnliche Vorhaben im ganzen Land beflügelte.
Leider hört man aber auch, dass die Plastikverschmutzung in den USA weiterhin ein riesiges Problem bleibt. Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Trotz des Vorbildcharakters von Concord und anderen Städten ist die Plastikproduktion in den USA weiter angestiegen. Die Zahlen zeigen, dass die Produktion von Einwegplastikflaschen 2023 sogar Rekordwerte erreicht hat. Das zeigt, dass Initiativen auf lokaler Ebene oft nicht ausreichen, um einen nachhaltigen Wandel auf nationaler Ebene zu erreichen.
Und gibt es denn eine vergleichbare Bestrebung oder Ansätze in Deutschland? Hat man hier versucht, Einwegflaschen auch zu verbieten?
Von Verboten ist in Deutschland in der Debatte weniger die Rede gewesen. Im Fall von Concord ist das sicher ein Weg, die Flut an Plastik einzudämmen. Doch ist doch die Frage, ob das langfristig etwas bewegt.
Theoretisch könnten sich die Bürgerinnen im Nachbarort Einwegplastik kaufen. Für einen nachhaltigen Rückgang müsste es eine institutionelle Lösung geben.
Stimmt. Eine landesweite Regulation wäre viel sinnvoller als nur in einem Ort. Die Geschichte zeigt, dass das in Deutschland ein längerer Prozess war. In Deutschland haben wir heute ein Pfandsystem, um die Plastikmüllflut einzudämmen. Wir gehen einfach in den Supermarkt und werfen dort unsere leeren Pfandflaschen in den Automaten. Für uns ist das selbstverständlich. Doch eigentlich gibt es das noch gar nicht so lange. Hast du dich schon mal gefragt, wie wir zu diesem System gekommen sind? Diese und noch viele weitere Fragen können wir jetzt mit Roman Köster klären, der uns digital zugeschaltet ist. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Guten Tag, Herr Köster.
Hallo, guten Tag.
Mehrwegpfandflaschen gibt es in Deutschland schon sehr lange, auch zu einer Zeit, als an Plastikflaschen noch nicht zu denken war. Was waren die Gründe dafür?
Ja, die Geschichte des Flaschenpfandes geht ehrlich gesagt schon sogar noch bis weit ins 19. Jahrhundert auf regionaler Basis zurück. Was damit zusammenhängt, dass die Flaschen aus Glas waren und Glas ist sehr energieintensiv herzustellen, Glas ist auch teuer herzustellen und insbesondere die Brauereien und die Milcherzeuger hatten Interesse daran, diese Flaschen wieder einzusammeln, weil es sich für sie wirtschaftlich gelohnt hat. Das war auch relativ einfach, weil es eben noch nicht diese überregionalen Märkte gab, wie das heute der Fall ist.
Das Mehrwegpfand bei Bierflaschen ist ja heute auch noch weit verbreitet. Man geht zum Getränkehandel und bringt den alten Kasten mit, wenn man einen neuen kaufen möchte. Sie beschreiben dann aber in ihrem Aufsatz Abschied von der verlorenen Verpackung, wie Getränkehandelsorganisationen versuchten, das traditionelle Pfandsystem auf alkoholische Getränke zu verdrängen. Wie kamen Sie dazu? Und was gab es für Reaktionen aus der Gesellschaft und den Kommunen?
Ja, der berühmte Slogan Ex und Hop, der ja heute immer noch verwendet wird, der stammt aus dem Jahr 1967 und ist eigentlich eine positiv gemeinte Marketingbotschaft des deutschen Getränkehandels. Der soll eben aussagen, man trinkt sein Bier, seinen Softdrink, sein was auch immer. Und dann anschließend kann man die Flasche einfach wegwerfen. Man muss sie nicht sammeln, man muss sie nicht irgendwo hinbringen. Ist alles viel, viel einfacher und schöner. Die deutsche Brauindustrie wehrt sich dagegen. Die Stadtreinigungsämter wehren sich dagegen, weil sie eben die Sorge haben, wenn das sich durchsetzt, wird immer mehr Abfall produziert und wir haben eh schon genug Abfall. Aber es geht nicht so sehr darum, dass die Flaschenpfand abschaffen wollen, sondern es findet ein grundlegender Wandel in der Logistik statt, in dem Moment, wo Glas durch Plastik ersetzt wird.
Warum opponiert denn ausgerechnet die deutsche Brauindustrie?
Und zu den Gegnern gehört, auch das habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, beispielsweise die deutsche Brauindustrie. Warum ist das der Fall? Weil in Deutschland gibt es damals noch über 2000 Brauereien. Und die haben die Sorge, wenn sich diese großflächigen Logistiken durchsetzen, dann profitieren einfach vor allem die großen Konzerne der Brauindustrie und die kleinen Brauereien, die bekommen Probleme.
Und was hat das letztendlich gebracht?
Wenn Sie zum Beispiel in die USA oder nach Frankreich gucken, wo sich die Plastikflasche ganz früh und ziemlich ungehemmt durchsetzt, da ist die Getränkeindustrie von wenigen Großunternehmen wie Danone und InBev und Anheuser-Busch und anderen dominiert. Während in Deutschland ist die Szene noch sehr, sehr viel diverser und das hat auch was damit zu tun, dass wir eben, dass sich in Deutschland die Plastikflasche eben nicht so ungehemmt durchgesetzt hat, wie das anderswo der Fall war.
Die Brauereilobby hat also regen Anteil daran, dass wir heute noch unsere leeren Bierkästen in den Getränkemarkt bringen und dafür neue bekommen. Genug jetzt aber von den Glasflaschen. Unser eigentliches Thema sind ja die Plastikflaschen. Was sind denn die Vorteile von Plastikflaschen gegenüber Glasflaschen?
Ja, also wenn man zum Beispiel Kunststoffflaschen mit Glasflaschen vergleicht, das ist zum Beispiel für Getränkehändler über Jahrzehnte ein riesiges Problem, dass Glasflaschen leicht zu Bruch gehen. Ja, also wenn man die ein bisschen härter anfasst, wenn die auf den Boden fallen, dann hat man Glasbruch. Und dann hat man, das kennt jeder, der schon mal eine Flasche Milch zu Hause hat fallen lassen, hat dann eben einfach ein Problem. Plastikflaschen sind erstmal viel leichter. Und man kann sie, wenn sie sozusagen aus dem richtigen Plastik sind, auch ganz anders handeln. Ne? Also die vertragen viel mehr Stöße, Schubeinwirkungen und so weiter. Das Problem ist, bis Plastik soweit ist, das dauert. Ne? Also in den 50er, 60er Jahren arbeitet man noch daran, Plastikflaschen mit Materialeigenschaften zu entwickeln, die in der Getränkelogistik wirklich hilfreich sind, insbesondere was die Stabilität angeht. Da schafft man jedoch Mitte der 1960er Jahre einen Durchbruch und dann werden die Vorteile der Plastikflasche rein in wirtschaftlicher Hinsicht wohlgemerkt eben sehr, sehr deutlich und dann setzt sich eben auch zunehmend durch.
In der Folge gab es immer mehr Plastikflaschen auf dem Markt. Diese wurden aber nicht von den Getränkeproduzenten wieder zurückgenommen, wie das Brauereigesellschaften mit Glasflaschen handhaben. Dadurch gab es immer mehr Müll. Das Problem hatte sich seit der Einführung von Plastikflaschen immer mehr verschärft. Somit stieg der Druck auf die Bundesregierung, eine Lösung zu finden. In den 1990ern, 1991 um genau zu sein, wurde unter dem damaligen Umweltminister Klaus Töpfer die Verpackungsordnung beschlossen. Das war das erste Regelwerk, das die Entsorgung von Verpackungsmüll durch Hersteller selbst vorschrieb. Das ist ja eigentlich ein ziemlich grünes Projekt für einen CDU-Politiker.
Ja, Sie haben natürlich total recht, dass es ein Projekt ist, was man eher einem grünen Umweltminister zutrauen würde und nicht dem CDU-Politiker Klaus Töpfer. Jedoch sind dabei verschiedene Sachen zu bedenken. Erstens ist Klaus Töpfer vielleicht nicht der archetypische CDU-Politiker gewesen in der damaligen Zeit, sondern jemand, der in der CDU durchaus für eine ökologische Politik stand und für innovativen Umweltschutz. Das war zwar manchmal bei ihm nicht immer so ganz klar erkennbar, aber langfristig hat sich schon gezeigt, dass Klaus Töpfer, was die Umweltpolitik anging, durchaus innovativ war. Das ist das eine. Das andere ist schlichtweg der Problemdruck. In den 1980er Jahren gab es eine riesige Knappheit an Entsorgungsfläche oder an Entsorgungskapazitäten. Ja, also die westdeutschen Bürger produzieren immer mehr Müll und der Staat weiß schlichtweg nicht mehr, wohin mit dem Müll. Und die Verpackungsverordnung ist auch ein legislatives Element, um darauf eine Antwort zu geben, ne, auf diese ganz massive Entsorgungskrise der 1980er Jahre. Insofern ist es, würde ich sagen, es ist einerseits ein innovatives Politikprojekt von Klaus Töpfer gewesen, aber es war eben auch schlichtweg die Antwort auf die Entsorgungskrisen der 1980er Jahre.
Gab es Parteien oder Personenverbände, die die Verordnung verhindern wollten?
Es ist bei diesem Projekt der Verpackungsverordnung tatsächlich so, dass alle Parteien einsehen, dass da ein Problem existiert. Und so wirklich die großen Hindernisse dagegen wären, wenn, aus der CDU selbst gekommen, da aber das eben auch ein CDU-Projekt war, gab es da eigentlich nicht wirklich massive Widerstände gegen. Die Widerstände kommen erst später, als sich nämlich die Umsetzung der Verpackungsverordnung mit dem dualen System und dem grünen Punkt als einfach schwierig zu installieren erweist.
Herr Köster hat mir dann erzählt, dass das Flaschenpfand kam, weil der grüne Punkt allein die Plastikmüllmenge nicht reduzieren konnte und das ein Problem war. Seit 2003 wird deshalb Pfand auf Dosen- und Einwegplastikflaschen erhoben. Das berühmte Pfandgesetz vom grünen Umweltminister Jürgen Trittin. Gab es auch Gegenwind gegen das Gesetz?
Ja, die üblichen Debatten, ne? Also die üblichen Debatten, die sozusagen es damals gibt, ne? Ist das sozusagen Staatsinterventionismus? Greift der Staat in einen funktionierenden Markt ein? Kann er überhaupt überschauen, was für Effekte eine solche Verordnung hat? Diese Debatten gab es zeitgenössisch, ja, also die gibt es natürlich auch routinemäßig, ne, wie das ja heute noch bei jeder Umweltgesetzgebung der Fall ist. Auch innerhalb sozusagen der Ingenieurswissenschaften, der Firmen, die damit verbunden sind, war Trittin auch keineswegs unumstritten. Gerade weil er auch so einen starken Reformwillen an den Tag gelegt hat, aber am Ende hat er sich eben durchgesetzt. Das ist der normale politische Prozess, würde ich sagen.
Das Gesetz konnte sich zwar durchsetzen, war nach seiner Einführung aber komplexer, als wir es heute kennen. Bei der Einführung gab es zum Beispiel auch noch kein einheitliches Rücknahmesystem mit Automaten in den Supermärkten. Viele Flaschen, zum Beispiel für Milchprodukte oder Säfte, waren nicht vom Pfandsystem betroffen. Nach und nach wurde das Gesetz aber einheitlicher. Einwegflaschen kann man heute deshalb in jedem Supermarkt zurückgeben. Nicht nur in dem Supermarkt, wo sie gekauft wurden. Das Pfandgesetz wurde auch auf immer mehr verschiedene Getränke erweitert. Seit 2024 gibt es auch Pfand auf die Flaschen von Milchprodukten. Vom Handel wurde das im Vorfeld stark kritisiert. Das Hauptargument des Milchindustrieverbands war, dass Milchrückstände in den Flaschen verderben und dadurch stinken könnten. Der Deutsche Handelsverband argumentierte auch, dass Rückstände aus den Flaschen in Pfandautomaten auslaufen könnten, wodurch man diese häufiger reinigen müsste. 2024 gab es keine größeren Skandale zu Hygienemängeln, die medial ausgeschlachtet worden wären. Ich könnte mir vorstellen, dass die neuen Maßnahmen gut von allen Beteiligten aufgenommen wurden. Bestätigen kann ich das aber leider nicht. Kommen wir daher nochmal auf den Urheber dieses Gesetzes zu sprechen, das vor über 20 Jahren eingeführt wurde. Vor kurzem ist Jürgen Trittin nun nach langen Jahren als Abgeordneter aus dem Bundestag ausgetreten. Eine letzte Frage daher noch an Sie, Herr Köster. Wie würden Sie sein Vermächtnis beurteilen? Ist das Einwegpfandgesetz erfolgreich?
Ja, also soweit dieses Gesetz das, was es regeln kann, geregelt hat, ist es durchaus erfolgreich. Ne? Also es führt ja ganz offensichtlich dazu, dass Plastikflaschen stärker gesammelt werden, stärker getrennt werden, stärker einem Recycling zugeführt werden können. Was das angeht, man darf allerdings auch den erheblichen Geldeinsatz, den das gekostet hat, nicht unterschlagen, ist das durchaus erfolgreich gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Die Engstelle liegt woanders. Das Problem liegt eher darin, was machen wir eigentlich mit dem Plastik, wenn wir es eingesammelt haben. Und Plastik kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Häufig haben sie etwa bei einer Käseverpackung auch fünf, das ist ja nicht nur eine Plastikfolie, sondern fünf miteinander verschweißte Plastikfolien. Viel Plastik sind mit anderen Stoffen verbunden, treten gemischt auf und lassen sich unglaublich schwer recyceln. Also wir haben bei vielen Kunststoffen immer noch das Problem, dass die Recyclingmöglichkeiten sehr, sehr stark begrenzt sind. Und da liegt eigentlich das Problem. Das ist aber keine Frage des Gesetzgebers, sondern es ist eine Frage der technischen Lösung. Und die technische Lösung ist schlichtweg noch nicht da. Da wird unglaublich viel dran geforscht, da gibt es viele Menschen, die daran arbeiten. Aber dass wir wirklich das Plastikrecycling vollumfänglich im Griff haben, davon sind wir gegenwärtig noch weit entfernt. Und da ist eigentlich das große Problem beim Plastikrecycling und nicht so sehr beim Flaschenpfand, fürchte ich.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Köster. Wir haben jetzt gehört, wie in Deutschland mit Plastikflaschen umgegangen wurde, was unsere Situation heute erklärt. Von Herrn Köster haben wir gelernt, dass das Problem dadurch aber auch nicht so wirklich gelöst wurde. Mit Flaschenpfand allein lässt sich die Flut an Plastikmüll nicht eindämmen.
Hast du dich schon einmal gefragt, was mit den Flaschen passiert, nachdem wir sie in diese Automaten werfen?
Nun, Mehrwegflaschen werden, wie der Name schon sagt, wiederverwendet. Sie werden gereinigt und erneut befüllt und landen dann wieder in den Geschäften. Mehrwegplastikflaschen können wir bis zu 15 Mal befüllen. Einwegflaschen werden nur einmal verwendet. Sie werden, wenn man sie in den Automaten wirft, direkt zusammengepresst, um Platz zu sparen. Wenn man darauf achtet, kann man das auch hören, wenn man vor dem Automaten steht. Die Flaschen werden dann eingeschmolzen und neu produziert.
Das klingt ja aber deutlich aufwendiger.
Ist es auch. Einwegflaschen sind schlechter für die Umwelt, da sie mehr Energie brauchen und für mehr Abfall sorgen. Außerdem ist durch sie der Anteil an Mehrwegbehältnissen zurückgegangen. Da Einwegflaschen also umweltschädlicher sind, ist das Pfand auf sie auch höher, damit die Leute sie eher wieder zurückbringen. Außerdem müssen sie überall abgegeben werden können. Bei Mehrwegflaschen ist das nicht so. Sie kann man in der Regel nur in den Geschäften abgeben, die auch welche verkaufen. Würde man etwa alle alkoholfreien Getränke in Deutschland in Mehrweg statt Einwegflaschen verkaufen, könnte man dadurch 1,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Warum gibt es dann überhaupt noch Einwegflaschen aus Plastik? Sie scheinen ja nur Nachteile zu haben.
Sie haben eigentlich nur einen Vorteil gegenüber Mehrweg. Sie sind leichter, lassen sich also einfacher und energiesparender transportieren. Zumindest auf langen Strecken. Ansonsten ist auch hier die Mehrwegflasche vorne. Ein wesentlicher Faktor, warum es noch Einwegflaschen aus Plastik gibt, ist übrigens der Lobbyismus der Plastikindustrie. Da Einwegflaschen deutlich häufiger neu produziert werden müssen als Mehrwegflaschen, lässt sich damit mehr Geld verdienen. Im Interview mit Herrn Köster wurde das Thema schon kurz angeschnitten. Im Folgenden wollen wir noch stärker auf den Lobbyismus eingehen und schauen, welche Auswirkungen er haben kann und von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Doch zunächst eine kurze Definition.
Der Begriff Lobbyismus stammt aus dem Englischen. Die Lobby ist eine Vorhalle, zum Beispiel in Parlamentsgebäuden vor dem Plenarsaal oder auch in Hotels. In diesen Lobbys vor Plenarsälen hielten sich diverse Menschen, Lobbyisten, auf, die versuchten, Einfluss auf die Abgeordneten zu nehmen oder Absprachen zu treffen, damit diese in ihrem Sinne agieren. Der Begriff entstand im 19. Jahrhundert in den USA und dem Vereinigten Königreich. Das Phänomen, dass Menschen auf politische Entscheidungsträger Einfluss nehmen wollen, ist aber deutlich älter. Schon die alten Griechen und Römer kannten es. Auch heute versuchen Lobbys, Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu nehmen. Dazu pflegen Lobbyisten etwa persönliche Beziehungen zu Parlamentariern oder nutzen Medien, um eine größere Zahl an Menschen zu erreichen. Im 2022 eingeführten deutschen Lobbyregister finden sich aktuell etwa 34.000 Einträge zu Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen. Davon haben etwa 6.200 eine Zutrittserlaubnis zum Reichstag. Damit kommen auf jeden Bundestagsabgeordneten etwa 8,5 Lobbyisten. Lobbyismus ist eine Form der öffentlichen Meinungsbildung und damit ein wichtiger Bestandteil einer Demokratie. Allerdings ist der Begriff bei vielen Menschen aufgrund von Skandalen und Intransparenz mittlerweile negativ konnotiert und harscher Kritik ausgesetzt. Lobbyisten und Lobbyverbände treten daher häufig unter anderen Begriffen auf, wie Public Affairs Manager, Consultant oder Policy Advisor. Die da größte Wirtschaftsunternehmen über viel Geld verfügen, können sie in der Regel auch größeren Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen als beispielsweise Umwelt- oder Verbraucherschutzverbände, die auf Spenden oder ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind. So hat etwa das Chemieunternehmen Bayer mehrere Büros in Brüssel, in die jährlich ca. 4 Millionen Euro investiert werden. Oft wird nicht nur auf die großen Entscheidungsträger Einfluss genommen, sondern es werden auch gezielt Menschen mit kleineren Ämtern oder Posten kontaktiert und beeinflusst, in der Hoffnung, dass diese irgendwann einmal zu mehr Macht kommen und sich die guten Kontakte dann auszahlen. Zudem sitzen Lobbyisten oft gleichzeitig in offiziellen Beraterkomitees, die den Politikern eigentlich helfen sollen. So werden zum Beispiel Fragen zu Umweltschutzthemen an den Interessen der Wirtschaft ausgerichtet. Es herrscht also eine große Ungleichheit bezüglich der Chancen auf Einflussnahme in diesem Bereich. Deswegen gibt es immer wieder Bestrebungen, Lobbyismus zu regulieren und transparenter zu machen, was sich allerdings wegen der zuvor genannten Gründe als sehr schwierig erweist. Ein weiteres Problem ist, dass die verschiedenen Industrien und Verbände miteinander verzahnt sind und gemeinsam agieren. So hängt die Plastikindustrie stark mit der Chemie- und Gasindustrie zusammen, weil beispielsweise Fracking-Gas, dessen Gewinnung den Klimawandel massiv befeuert, als Grundstoff für die Herstellung von Plastik dient. In vielen Bundesstaaten der USA sind diese Bohrungen steuerfrei und für die Gasförderung dürfen Wasserschutzbestimmungen ignoriert werden. Ähnlich war es im Vereinigten Königreich, wo unter anderem der Chemiekonzern INEOS dafür sorgte, dass viele Unternehmen von einer Steuer befreit wurden, die eigentlich den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit finanzieren sollte. Statt also mehr in Umweltschutz zu investieren, werden immer größere Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit erzielt und die Kunststoffproduktion steigt immer weiter. Um immer weiter produzieren zu können, suggerieren die Unternehmen, dass sich das Problem durch das richtige Verhalten der Konsumenten und Recycling beheben lässt. Das eigentliche Problem der riesigen Mengen an Plastikmüll bleibt hingegen unangetastet. Plastik soll damit nur entsorgt, aber nicht reduziert werden. Um dieses Thema noch zu vertiefen, haben wir eine Expertin eingeladen. Die Chemikerin Prof. Dr. Katharina Landfester wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. Seit 2008 ist sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Und nun zur ersten Frage. Haben Lobbyverbände schon einmal versucht, Einfluss auf ihre Arbeit zu nehmen? Und falls ja, wie?
Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst einmal sind wir natürlich vom Max-Planck-Institut komplett frei zu forschen, wie wir möchten. Das ist auch eine ganz wichtige Grundlage, die wir haben. Das heißt, wir bekommen Forschungsgelder für Forschung, die wir frei durchführen können. Und insofern sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir hier unterschiedliche Grundlagenforschung betreiben können. Allerdings ist natürlich schon die Frage berechtigt, weil wir mit der Polymerforschung relativ nah an Produkten auch dran sind. Produkte, die für Firmen interessant sein können. Das kann zum Beispiel für den Tintenstrahldrucker die Farbe sein und kann auch für andere Dinge von großer Bedeutung sein. Da ist natürlich die Frage, wie kann dann die Industrie als Lobbyist auf uns zukommen und dann wirklich uns auch beeinflussen, indem sie uns Forschungsgelder oder zunächst einmal Gelder anbietet und dann wir dadurch auch in der Lage sein sollten, irgendwelche Forschung zu machen. Das lehnen wir allerdings ab. Wir machen keine Auftragsforschung, dürfen wir auch gar nicht, sondern wenn wir mit einer Industrie zusammenarbeiten, was wir durchaus tun, dann machen wir ausschließlich Forschungskooperationen, halten das auch in Verträgen fest, dass wir nicht irgendwelche Produkte in irgendeine Richtung entwickeln oder auch nicht irgendwelche Forschungsergebnisse im Sinne für eine Firma manipulieren oder durchführen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, die Unabhängigkeit ist damit gegeben und das ist auch das höchste Gut, was wir als Wissenschaftler haben und was wir auch durchsetzen müssen, dass wir uns nicht abhängig machen von der Industrie. Oder von anderen Lobbyverbänden auch.
Und das klingt ja erstmal ideal und nach einem Vorteil, da unabhängig zu sein von der Wirtschaft. Sehen Sie denn auch Vorteile im Lobbyismus?
Zunächst einmal ist es natürlich schon ein Vorteil, durchaus mit der Industrie zusammenzuarbeiten, kann durchaus auch einen Vorteil darstellen, weil wir natürlich Grundlagenforschung betreiben und auch Interesse haben, dass dieses Wissen, was wir generieren, möglichst früh an die Industrie weitergegeben wird, wenn wir jetzt an die Industrie zunächst einmal denken. Und da könnte es natürlich durchaus auch von Interesse sein, dass wir Forschung, die wir für morgen für Fragen, die wir morgen beantworten müssen, betreiben, dass wir die wirklich dann auch gut durchführen können und auch schon dann in die Industrie frühzeitig bringen, weil die Industrie natürlich immer sehr viel auf Wirtschaftlichkeit aus ist und Grundlagenforschung relativ weit hinten anstellt, zunächst einmal, für sich selber zumindest. Und wenn wir das betreiben, haben wir natürlich die Freiheit, etwas durchzuführen, an Forschung durchzuführen, wo wir noch nicht wissen, ob das wirklich ein tolles Produkt für morgen oder übermorgen wird, sondern wir können erstmal wertefrei das durchführen. Also insofern ist da schon der Lobbyismus für uns natürlich, dass wir an die Industrie herangehen können. Jetzt können wir den Spieß hier auch so ein bisschen umdrehen und sagen, das ist für uns eine gute Möglichkeit. Wo können wir noch Lobbyismus betreiben? Auch hier möchte ich den Spieß einfach mal umdrehen und sagen, wir sind natürlich auch in der Politik durchaus haben wir eine Verantwortung, dass wir Politiker informieren über die Forschung, weil wie sollten sich sonst Politiker in allen Richtungen für gewisse Dinge auch informieren können. Also wir als Lobbyisten von der Wissenschaft aus können da durchaus auch Einfluss in positivem Sinne als Informationsträger für die Politik oder auch für die Industrie darstellen.
Man hört ja auch viel Negatives über Lobbyismus, dass das Ganze intransparent sei oder auch wettbewerbsverzerrend. Und trotzdem sind ja Politik und Wirtschaft noch sehr stark verzahnt, trotz all dieser negativen Argumente. Woran könnte das liegen?
Für Lobbyisten ist, oder sagen wir es ein bisschen anders, für manche Lobbyisten ist das natürlich schon ein Machtspiel. Das heißt, die üben Lobbyismus aus, um dann auch eine gewisse Macht zu erreichen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was ist das Ziel von einzelnen Lobbyisten? Von der Wissenschaft aus würde ich sagen, haben wir keinen Machtanspruch oder nicht nur würde ich sagen, sondern da bin ich ganz sicher, dass wir da keinen Machteinspruch haben, sondern wir haben Informationsanspruch, dass wir da wirklich eine weite Information geben wollen, was natürlich da auch hoffentlich im Positiven genutzt werden kann. Sobald das nicht aber an Machtfragen geht, den einzelne Verbände zum Beispiel ausüben möchten, kann das ganz schnell ins Negative umschlagen. Und dann ist das natürlich schon ein großes Problem, wie man damit umgehen kann und das entflechten kann. Und das halte ich für nicht so ganz einfach in vielen Fällen, weil da natürlich wieder auch Fragen, die vielleicht auch komplexer sind, zum Teil genutzt werden, um da auch Einfluss auf die Politik in negativer Art und Weise auszuüben. Das kann zum Beispiel auch beim Ausschreiben von Forschungsgeldern wieder sein, wenn wir nochmal auf die erste Frage dann zurückkommen. Weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, über Forschungsgelder dann wieder an gewisse Bedeutung oder dass man über Forschungsgelder eine gewisse Bedeutung für einzelne Bereiche erlangen kann und damit auch an Gelder vom Staat kommen kann. Da sind natürlich auch wieder was für Ausschreibungen zum Teil gemacht werden. Einzelne Industrieträger können da durchaus einen intransparenten Einfluss haben. Man hofft immer, dass das nicht zu intransparent ist, weil dann natürlich wieder die Forscher sich im nächsten Schritt auf diese Forschungsgelder bewerben. Und dann hier die Forschung zum Teil mit der Industrie zusammen sich für Gelder bewerben muss. Das ist in Deutschland einfach, viele Forschungsverbünde werden aufgebaut, auch mit der Industrie zusammen, dass man eben mal einen Forschungsbetrieb hat, eine Forschungseinrichtung hat, eine Universität auf der einen Seite, aber auch dann Firmen auf der anderen Seite, zum Beispiel vom BMBF, also vom Ministerium direkt, oder auch von der EU werden auch natürlich da relevante Forschungsgebiete eröffnet. Und da sind natürlich auch durchaus Lobbyisten verantwortlich, welche Themen da ausgeschrieben werden. Und damit ist natürlich auch wieder indirekt eine Beeinflussung, was für Forscher wichtig ist, an Forschung zu betreiben, um an Gelder zu bekommen, die man durch Kürzungen in der Universität oder in sonstigen öffentlichen Geldern vielleicht nicht immer so ohne weiteres bekommt. Also insofern ist das vielleicht so eine indirekte Abhängigkeit vom Lobbyismus auch für die Forschung.
Glauben Sie denn, und falls ja, inwiefern, dass sich in Zukunft an diesem System irgendetwas ändern könnte, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben?
Das Einzige, was man ändern kann, ist natürlich eine Transparenz zu schaffen. Wenn ich jetzt was ganz Persönliches wieder sagen darf, ist natürlich eine Transparenz nicht immer ganz einfach zu schaffen, weil natürlich viele Sachen auch Absprachen sind, die nicht immer auf Papier gebracht werden können, wenn solche Dinge dann besprochen werden, was dann wichtig ist.
Sie haben ja auch schon gesagt, dass so ein Prozess ja bisweilen sehr lange dauern kann. Hätten Sie denn vielleicht ein konkretes Beispiel, was Sie mal erläutern könnten, wie so ein Prozess aussehen kann oder wo da die Hürden sein könnten?
Ja, in der Tat, von der Entstehung einer Idee bis zur Umsetzung, vielleicht sogar bis zur Firmengründung, ist nicht ganz einfach und es sind viele Hürden zu überwinden in dem Fall. Ich kann hier vielleicht ein Beispiel aus unserem eigenen Institut erzählen. Wir haben schon relativ früh, etwa vor 6, 7 Jahren, die Idee gehabt, die Pilzkrankheit Esker, die Weinreben fällt, mit Hilfe von Carriern zu bekämpfen, die Lignin beinhalten. Lignin ist ein natürliches Polymer, was bei der Papierherstellung als Abfallprodukt anfällt und was wir dann nutzen können, um tatsächlich da eine Beladung zu machen, die gegen den Pilz kämpfen kann. Und wir haben diese Carrier, diese kleinen Nanoträger, können wir dann in den Rebstock einbringen und dann werden die freigesetzt, weil der Pilz im Rebstock tatsächlich gierig ist, das Lignin zu fressen und dann wird es freigesetzt. Das ist jetzt ein natürliches Polymer-Lignin. Trotzdem sind die regularischen Hürden da so groß, dass wir das nicht einfach auf den Markt bringen können. Es muss also hier zunächst einmal überlegt werden, wie kann man ein Produkt, was natürlich auch gut ist, dass es solche Regularien gibt in Deutschland, dass das nicht alles auf den Markt gehen kann, sondern dass das geprüft werden muss. Aber selbst hier, wenn es ein natürliches Produkt, Lignin ist, ist es überhaupt nicht einfach, sowas tatsächlich in den Markt zu bekommen. Das Problem ist dann hier bei den Zulassungsbehörden, dass es bisher kein Prüfverfahren gibt, was injiziert in Weinstöcke, sondern es wird immer nur gespritzt. Das heißt, es gibt kein Protokoll, was man erstellen, was man nutzen kann, um das zu prüfen. Also müssen wir als Forscher zunächst ein Protokoll erstellen und das genehmigen lassen, das dann von den Behörden akzeptiert wird, damit dieses Produkt überhaupt getestet werden kann und nachher dann freigegeben werden kann. Und das dauert Jahre, dass man da tatsächlich solche Dinge freigeben lassen kann. Und das ist sogar eben schon hier ist das ein großes Problem in der medizinischen Forschung. Da ist es noch viel komplizierter, ist natürlich auch noch mal heikler, das ganze Thema. Und da dauert das noch viel, viel länger, um da etwas wirklich freigeben zu können.
Aber es ist ein boomendes Feld und damit gewinnträchtig. Weil dahinter steht ja die Idee, dass die Erdölindustrie auch neue Geschäftsmodelle entwickeln und ausbauen kann.
Da sind wir aber natürlich komplett draußen, weil wir das gar nicht. Ihr hattet das auf die Erdölindustrie, ne? Aber von der sind wir völlig unabhängig. Also das heißt, wir sind tatsächlich, ich kann das ja einfach so quatschen hier. Also der große Vorteil ist, dass wir wirklich von der Erdölindustrie unabhängig sind. Das sage ich auch wirklich so. Und wir natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, an Forschungsgelder hier zu gelangen. Wir haben große Kooperationen immer mit der BASF gehabt zum Beispiel, mit der Evonik, mit Merck, mit Boehringer Ingelheim. Und das sind natürlich nicht Standard Chemiebetriebe, die nur sich auf Polymere spezialisieren. Da sind natürlich auch Polymeraspekte drin, aber das sind nicht die erdölverarbeitenden Industrien, die hier für uns von Interesse sind. Das heißt, mit der Sorte von Lobbyismus haben wir nicht irgendwie uns auseinanderzusetzen. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, wie wir das da reintun, ne? Aber das sind nicht wir haben noch nie mit der Erdölindustrie geredet, wir haben noch nie da mit den Cracker, natürlich die BASF hat einen Cracker, aber das war nie für uns das Relevante, was für uns ist. Ne? Wir sind von denen komplett unabhängig dann. Ne?
Moment, also mein Gedanke war, dass das vielleicht nicht so schlecht ist, wenn man das nochmal abgrenzt, wenn man vom Kunststoff kommt, dann ist man ja schon sehr schnell beim Erdöl, also Polymeren.
Naja, die Frage ist natürlich die, was macht die Polymerforschung aus? Es war ja über lange Jahre hinweg, war tatsächlich die Polymere, können neue Polymere erzeugt werden? Da waren natürlich künstliche Polymere von großer Bedeutung, die natürlich dann immer aus dem Erdöl hergestellt wurden und auch natürlich noch werden. Das Interesse unseres Institutes liegt aber weniger in der Herstellung von neuen Polymeren aus Erdöl, als vielmehr auch Struktureigenschaftsbeziehungen von Polymeren, die auch eben viel mit Biopolymeren zu tun haben. Dass wir auch von Biopolymeren lernen, wie man die in Produkte einsetzen kann oder auch für Anwendungen verfügbar machen kann. sodass wir nicht hier als verarbeitendes Forschungsinstitut dastehen und nicht irgendwie uns um die Produktion von Polyethylen und eine verbesserte Darstellung von Polyethylen kümmern. Auch das Recycling ist bei uns eher weniger von Bedeutung, sondern wir gucken uns ganz andere, zum Beispiel Nanocarrier-Forschungsthemen an, die überhaupt nicht dann von den großen Mengen überhaupt von der Polymerindustrie abhängig sind dann.
Wie wichtig ist es bei Ihrer Arbeit, dass die von Ihnen entwickelten Stoffe recycelbar sind?
Also es sind natürlich viel mehr Fragestellungen, die für Polymerwissenschaftler wichtig sind, die weit darüber hinausgehen, nur wie man in großen Mengen Kunststoffe herstellen kann und wie man Kunststoffe recyceln kann. Das heißt, wir haben hier eine sehr vielfältige Möglichkeit, was wir eben noch darüber hinaus machen können. Das kann eben zum Beispiel auf der einen Seite können das Nanocarrier sein, das können aber auch Solarzellen zum Beispiel sein, was hier am Institut betrieben wird, auf Polymeren basiert. Das sind sehr spezielle Polymere, die dafür hergestellt werden, aber die natürlich eine Langlebigkeit dann haben, die in ganz andere Richtungen gehen, als wenn wir Commodities, also tägliche Verbrauchsmaterialien, die man dann auch kurzzeitig noch wegwerfen kann, dass wir uns da nicht darum Gedanken machen müssen.
Also kann man sagen, dass es eine Veränderung im Forschungsverhalten gab, durch die Entwicklung weg von fossilen Energieträgern?
Also ich würde sagen, dass die Polymerforschung in den letzten 50 Jahren eine deutliche Veränderung erfahren hat. Während wir vor 50 Jahren, also wir, natürlich nicht ich, sondern wir meine ich jetzt die Allgemeinheit, eher darüber nachgedacht hat, wie man überhaupt in großem Maßstab Polymere erzeugen kann. Und da hat man auf jeden Fall, war man stolz, vor 50 Jahren Polymere aus fossilen Materialien herstellen zu können. Und das auch in großem Maßstab, das war, wurde natürlich damals als eine Vereinfachung in vielen Lebensbereichen angesehen, dass man auf einmal leichte Materialien hatte, die einfach zu verarbeiten waren, die in großen Mengen hergestellt werden konnten. Und das waren natürlich auch viele Dinge, die dann in der Forschung vor 50 Jahren sich widerspiegelten. Man musste erstmal verstehen, wie tatsächlich solche Polymere entstanden, wie was ein die Länge von Polymeren für einen Einfluss auf die Eigenschaft hatten. Das war der Anfang, was da natürlich auch ein Forschungsinstitut oder die Forschungsinstitute allgemein sehr beschäftigt hatte. Dann wurden weitere Polymere über die Jahre, die immer spezieller wurden, die andere Funktionen noch hatten, die deutlich über das, ich sag mal, einfache Polyethylen hinausgingen, erforscht und auch kamen damit Stück für Stück auch in das tägliche Leben hinein, wurden dann natürlich in großen Mengen auch produziert von der Industrie. Auch da war es dann wichtig, für die Forschung zu verstehen, wie kann man solche Polymere zum Teil herstellen, wie kann man die Monomere erzeugen, weil die natürlich nicht direkt aus dem Erdöl zum Beispiel erzeugt werden können, sondern wie muss man die modifizieren, damit man da auch zu bestimmten Kettenlängen kommen kann, damit man da mechanische Materialien haben kann oder auch Materialien haben kann, die zum Beispiel bei hohen Temperaturen stabil sind, die für, ich sag mal, die Mondsonde verwendet werden kann oder unter speziellen Bedingungen. Da sind natürlich immer andere Anforderungen, die man dann berücksichtigen muss. Was man damals aber nicht gedacht hat, ist, dass man überlegt hat, was passiert mit den Polymeren später. Was gibt es eventuell auch eine Möglichkeit, dass man die vielleicht nicht mehr braucht, die Polymere? Es wurde nur größer, besser, mehr gedacht, aber nicht, dass wir auch geschicktere Anwendungen brauchen, die A, ein Recycling möglich machen und die an ein Ende der Polymere, also wie so eine Apoptose in der Biologie, dass man, wenn es nicht mehr gebraucht wird, das eben abgebaut werden kann, darüber nachdenken konnte. Und das ist, glaube ich, über die Jahre einfach auch mehr und mehr ins Bewusstsein der Forscher gelangt, dass man sich mehr und mehr darüber Gedanken gemacht hat und man hat sich noch über ganz andere Funktionen Gedanken gemacht.
Vielen Dank, Frau Landfester, für das Interview. Wir haben nun viel zu den Themen Plastik, Pfand und Lobbyismus gehört. Die Themen für sich sind schon jeweils sehr komplex und könnten deutlich weiter ausgeführt werden. Plastik hatte und hat bis heute einen großen, auch positiven Einfluss auf das menschliche Leben. Dabei ist Plastik im Hinblick auf unsere Geschichte ein vergleichsweise neuer Werkstoff. Es erscheint quasi unvermeidbar, weil es oft zur einzigen bzw. besten Option gemacht wurde. Darin liegt die große Tragik dieses Materials. Das Zeitalter der Kunststoffe begann, ohne dass sich jemand darüber Gedanken machte, ob bzw. wann und wie es enden würde. Nun, wo die immer gravierenderen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt wahrnehmbar werden, müssen schnell Lösungen für viele Probleme her. Viel mehr Plastik müsste recycelt werden. Doch noch besser wäre es, deutlich weniger zu produzieren. Beides widerspricht aber oft den Interessen von Lobbyverbänden, die Unternehmen und Industrien vertreten. Ihr Streben nach Profit bemessen sie höher als den Schaden, den sie damit an unserem Planeten anrichten. Ja, mich hat bei der Beschäftigung mit diesem Thema, vor allem beim Thema Lobbyismus, überrascht, wie lange es dieses Phänomen eigentlich schon gibt. Also ja, seit ja, den alten Römern und Griechen, quasi ja, seit wir ja, Geschichte fassen im klassischen Sinne. Und dass dieses Phänomen aber erst seit kurzem so kritisch betrachtet wird und wir uns ja auch erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit anschauen, welche negativen Auswirkungen kann das haben oder wie könnte man das transparenter gestalten, wie man das Ganze verändern oder auch verbessern könnte.
Ja, für mich war besonders interessant oder auch besonders erschreckend, wie schwer es eigentlich ist, bei einem Thema wie jetzt beispielsweise Concord über Lobbyismus zu sprechen. Es gibt so viele Akteure, deren Hintergründe und Intentionen man gar nicht so ganz überblicken kann. Und man stellt sich dann einfach jedes Mal die Frage, ob da gerade ein Individuum eigene Sorgen und Ängste äußert oder ob das gerade als Sprachrohr für einen Milliardenverband genutzt wird.
Ja, und kompliziert ist ja eigentlich auch noch was ganz anderes. Und zwar unser Umgang mit Plastik, wie man jetzt vielleicht in dem Podcast rausgehört hat. Man kann jetzt nicht schwarz oder weiß darüber denken, ob man Plastik verbietet oder total hyped und alles aus Plastik macht, weil beides nicht der Weg ist. Und wenn man sich damit beschäftigt, die Umweltkrise, die durch Plastik ausgelöst wurde, zu verbessern, dann gibt es auch unterschiedliche Ansätze, die vielleicht nicht für alle Probleme gleich gut sind. Pfand zum Beispiel hilft bei Plastikflaschen vielleicht, aber nicht bei Gießkannen. Und da muss man dann wieder eine neue Lösung finden.